Ha!
So, herzlich willkommen zum Fehlfarben-Podcast Ausgabe 24. Mein Name ist Florian, links von mir sitzt die...
Die Anke und links von mir sitzt der...
Felix. Hallo.
Erreichen könnt ihr uns auf Twitter @fehlfarbenpod und per E-Mail fehlfarbenpodcast@gmail.com. Wir haben uns für die heutige Aufnahme wieder zwei Ausstellungen angeschaut, nämlich die O. Winston Link Retrospektive im Kunstfoyer der Versicherungskammer, Kulturstiftung und Senga Nengudi Topologien im Lehnbachhaus. Ein Weinthema haben wir auch für heute. Im Laufe des Gesprächs werden wir drei Silvaner im Glas haben. Und schlage vor, bevor wir mit der ersten Ausstellung beginnen, starten wir nochmal mit Wein 1.
Yes, please. So. Der verdächtig orange aussieht.
Ja, komisch eigentlich.
Ah, ich weiß auch nicht. Die anderen sehen so brav Gold aus und der hier, außerdem schäumt der wie Sau. Was ich ja großartig finde.
Ja.
Riecht nach...
Birne, Quitte, sowas in die Richtung.
Und so, ja.
Schwein überfordert mich mal wieder.
Nee, aber schon hauptsächlich Frucht oder Most.
Ja, ja. Ja. Und nicht so muffig.
Stimmt, also für einen Orange-Wein ist er...
Fast ein bisschen hefig.
Fast, genau, und auch fast ein bisschen brav. Also wenig,
ja.
Wenig sperrig für einen Orange-Wein eigentlich.
Aber riecht so, dass ich ihn ganz dringend trinken will, was ich jetzt tue.
Ja.
Schmecken tut etwas herausfordernd. Das ist jetzt wieder so ein Ding, was so außerhalb meiner normalen.
So vergorene Birne oder so? Oder?
Ja, ich hätte jetzt, also ich finde in der Nase, also dachte ich so ein bisschen an so einen sauren Apfelsaft. Hier also leicht vergoren, aber ich dachte im Moment sogar so eine Note, ich dachte an Apfelkuchen mit Rosinen, ehrlich gesagt.
Oh, jetzt wo du sagst.
Ich habe überhaupt keinen Apfel.
Also so eine Rosine, also so getrocknete
nicht,
Trauben.
Ja.
Ich freue mich einfach, dass es blubbert. Ich finde Blubber immer super. Also ich schmecke keinen Apfel, aber ich weiß nicht, was ich sonst schmecke. Dammit.
Also ich finde Birne einfach irgendwie...
Aber es ist lecker.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber gefällt
mir. Kann man machen, glaube ich.
Wobei, aber bleibt auch relativ lange. Also der Geschmack bleibt schon am Gaumen. Der verschwindet schon auch nicht. Also
was ist denn das? Das ist kein Apfel.
Weil er so unheimlich rund irgendwie. So einen richtigen... Als hätte man sowas... So was Richtiges im Mund irgendwie so.
Es ist so ungewohnt, weil ich finde die meisten Orangen dann eben doch so ein bisschen sperrig und nerven irgendwie so ein bisschen. Und der ist einfach so... Oh, ist fast elegant. Nice. Schönes Zeug.
Ja, gut.
Ja, redet ihr über Kunst?
So, Wein 1, Ausstellung 1.
Gut.
Senga Nengudi. Topologien im Lehnbachhaus. Kurz zu Senga Nengudi. Wurde 1943 in Chicago als Sue Irons geboren. Sie studierte Anfang der 60er Jahre Kunst und Tanz in Los Angeles. Nach einem Auslandsaufenthalt in Tokio schloss sie ihr Studium mit einem Master mit Schwerpunkt Skulptur ab. Senga Nengudi lebt heute in Colorado Springs. Ihre Ausstellung Topologien ist bis zum 19.01.2020 im Lehnbachhaus zu sehen. Ihre Kunst, so würde ich das beschreiben, bewegt sich zwischen skulpturalen Werken bzw. Installationen, Performance und Tanz. Ja, gehen wir gleich rein.
Ja, das kann man so stehen lassen. Was ich gleich von Anfang an... super fand, war, dass der...
Ich weiß, dass es kommt.
Ich weiß, dass du weißt, wie es kommt. Dass der Einladungstext nicht nur in der üblichen kuratorischen, wie soll ich sagen, hochgestochene Sprache, wobei ich fand die Texte wirklich gut, die waren eben nicht so Blubbertexte, aber bei jedem Wandtext war noch eine Ausführung in einfacher Sprache dabei. Und das fand ich toll. Habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen. Ausstellungstext in einfacher Sprache. Also auf wirklich jeder Wandtext.
Also ich glaube, ich habe teilweise mal in anderen Ausstellungen sowas gesehen, dass es irgendwie so Handzettel gab, glaube ich, mit einfacher Sprache.
Ah, okay.
Die das so, aber so direkt an der Wand müsste ich jetzt lügen, aber glaube ich für mich auch zum ersten Mal.
Also fand ich persönlich schon mal sehr sympathisch. Außerdem fand ich, wie gesagt, den Text gut und ich fand, da war einfach gleich von Anfang an ein paar Punkte, die ich spannend fand, und zwar zum Beispiel, dass sie eben gesagt hat, jetzt kann ich meine eigene Schrift hier nicht lesen, dass der Ziel ihrer Kunst nicht ist, sie aufzubewahren und zu kanonisieren, sondern sie ständig fortzusetzen.
Das fand ich hervorragend. Ja, ne? Das fand ich ganz großartig. Also muss ich auch sagen.
Und ich finde, es passt dann eben auch zur Ausstellung, weil die einem schon sehr temporär vorkommt. Also man hat schon das Gefühl, da ist wahnsinnig viel passiert, das eben jetzt aber einfach nicht mehr da ist. Performances, die auch nicht aufgezeichnet wurden, ja, die haben halt einfach nicht mehr. Die waren ephemer, ist das richtige Wort. Also eben waren flüchtig, sind jetzt weg. Und die wenigen Dinge, die noch da sind, machen für mich aber alle einen guten Punkt. Also ich fand die Ausstellung recht klein.
Fandest du wirklich? Also ich meine, ja, im ersten Mal, also ich dachte auch, mein erster Eindruck war, boah, ist ja überschaubar.
Ja, genau.
Aber wenn du dann wirklich, also ich habe dann doch echt relativ lang zugebracht, wenn du dir, also ich war erstaunt, wie quasi, obwohl es eigentlich relativ in Anführungszeichen wenig ist, und ja, insofern würde ich dazu stimmen, wie viel das dann doch auch inhaltlich ist irgendwie.
Das auf jeden Fall, ja. Gut, ich hatte das Problem, dass eine Schulklasse da war, die sich natürlich über alles lustig machen mussten. Ist ja auch, moderne Kunst ist ja auch so, kann man ja wunderbar drüber Witze machen, und man steht daneben und möchte ihnen irgendwie so, ihr verkackt euch gerade eine super Chance, ihr Spinner. Guckt einfach mal hin und haltet die Fresse und seid nicht cool vor euren blöden Kumpels. Aber gut.
Gut, aber wären wir anders,
ja,
wären wir
nee, anders gewesen. Ich wäre mit 14 genauso scheiße, ja, gewesen, aber oh, ich war immer kurz davor, jetzt Oma Gröner holt den Rohrstock raus und so, Jungs, hier, jetzt, ich erkläre euch mal, was ihr seht, verdammte Axt. Anyway, vielleicht möchte Felix uns erzählen, was wir gesehen haben.
Also es ist halt das skulpturale Werk, wenn man es so nennen darf, also es hat eigentlich, also es gibt quasi so wirklich so ein Frühwerk, was auf eine gewisse Art anders ist, also vom restlichen Werk. Also der erste kleine Raum, da sind im Prinzip Skulpturen aus Kunststoff, die mit Wasser, mit Lebensmittelfarbe eingefärbtem Wasser gefüllt sind. Also das hat von vornherein erstmal so eine Ästhetik wie, ich weiß nicht, ob ihr die alle noch kennt, und zwar, wenn es noch nicht eingefroren ist, diese ganzen Wassereisbären. Packerl.
Ja.
Das früher immer an der Tankstelle für 5 Pfennig, woanders für 10 Pfennig gab, aus der Tiefkühltruhe. Und wenn man die nicht eingefroren kauft, genau solche Farben waren das.
Ja, wobei lustigerweise, ja, also ich meine, es klingt jetzt wahnsinnig künstlich, aber ich habe mir bei den Skulpturen, die hießen Water Compositions, waren von 1970, beziehungsweise jetzt natürlich neu gebaut, aber eben die ursprünglichen Werke waren von 1970. Ich fand, das sah natürlich aus, obwohl es eben total künstlich war. Aber ich musste eben, ich fand, das Wasser hatte einfach eine Assoziation zur Natur. Mhm. Dann gab es diese eine Skulptur, die in so 3 Zacken auslief, da musste ich an Eiszapfen denken. Also ich fand, das hat einfach diesen Kontrast für mich gehabt von einer Abbildung, von was mich an Natur erinnert, aber eben mit absolut super industriellen Materialien.
Anscheinend, und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie sich da auch an einer japanischen Gruppe, irgendwie die Gutai-Gruppe, die in den 60er Jahren in Japan aktiv war, orientiert, die, glaube ich, mit ähnlichen Materialien gearbeitet hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und also es ist interessant, dass sie da so offensichtlich aus ihrem Studienaufenthalt in Japan also auch so eine Ästhetik mitgebracht hat, mit der sie erstmal gearbeitet hat.
Genau, das wird finde ich, auch deutlich, gerade in dem ersten Raum, wo auch diese Water Compositions sind,
ja,
sind ja auch 3 Bilder mit so,
genau,
ist es Stoff?
Stofffahnen,
die so aus dem japanischen Kabuki entlehnt sind, hatte ich den Eindruck. Also das da auch kommt.
Ja, und die sind einfach in New York in ihrem Viertel einfach an irgendwelchen Masten oder irgendwo dazwischen gespannt aufgehängt hat.
Genau, und das fand ich dann interessant, weil das so ein, also die Idee sozusagen, meine Kunst ist halt irgendwie temporär, das ist ja auch so was sozusagen Street Art ähnlich natürlich ist, weil was man halt an die Wand haut, ist halt irgendwann weg oder wird übersprüht. Und ich finde, da schließt sich irgendwie schon so mal der erste Kreis für mich, dass das, was in dem Viertel in Harlem da irgendwo hingehängt hat, das war im klassischen Sinne eigentlich Street Art. Ja.
Mhm, ja. Ich fand zu den Water Compositions, also ich würde auch gleich gerne noch was zu Street Art sagen, aber bei den Water Compositions war auch wieder so ein schönes Zitat im Wandtext. Ein Freund von der, ich glaube David Hammonds, wenn ich mir das richtig notiert habe, hat eben gesagt, dass gerade eben 1970 quasi alle politische Kunst gemacht haben, und sie hat, Zitat, empörend abstrakt gearbeitet. Und das fand ich einfach sehr schön. Weil natürlich ist es auch trotzdem politisch, eben Street Art, dir die Straße wiederzunehmen, dir das Viertel wieder zu erobern, ist natürlich politisch. Oder auch, da kommen wir auch noch drauf, die Strumpfhosen, die sie als Material benutzt, hat natürlich impliziert dann eine gewisse Art von Feminität mit rein. Aber gut, wie gesagt, diese Street Art-Dinger, also diese Stofffetzen, die zwischen Häusern hängen oder an Zäunen, ich musste auch an Urban Knitting denken.
Stimmt.
Also dieses Einspannen von also Bäume bestricken, Gegenstände bestricken. Und ich folge seit kurzem auf Instagram so einem Rendering-Artist irgendwie. Und der hatte vor kurzem auch einfach so Häuserblöcke und dazwischen waren lauter weiße Kugeln. Das sah aus, als wären da 150 weiße Ballons zwischen den Häusern. Und ich musste wirklich drüber nachdenken, ist das echt? Ist das eine Installation? Oder natürlich war es wieder ein Renderzeug, aber das sah so toll aus. Und ich musste an dieses Sony-Werbevideo denken, wo die ganzen lustigen, bunten Plastikbälle die Straßen von San Francisco runterrennen. Also alles, was für mich den Stadtraum auf einmal verändert, ganz kurz. Fand ich super spannend. Und ich meine, die Werke waren von 1972. Und sie kamen mir wahnsinnig modern vor.
Fand ich auch. Also ich fand schon in dem ersten Raum mit den Water Compositions, die einfach die Andersartigkeit des Dargebotenen war erstaunlich irgendwie. Ja. Also das setzt sich dann fort mit den Nylon-Arbeiten.
Was, glaube ich, auch der größte Teil der Ausstellung war, glaube ich, war überwiegend diese Nylon-Arbeiten.
Ja, aber das ist dann immer in dem Sinne neben den Performances und dem Tanz ihre Hauptästhetik eigentlich.
Kannte ich noch nicht, also so, dass ich so extrem mit diesem Material gearbeitet habe, kannte ich noch nicht.
Sie hatte, also das Zitat habe ich aus dem einen Dokumentarvideo, also das eine Stunde lang ist, aber ich habe halt gerade irgendwie 5 Minuten erwischt, wo sie gerade ein bisschen gesprochen hat, weil auch andere gesprochen hatten, und da sagt den Satz so, Nylon reminds me of the elasticity of the human body, it feels like to me like a skin. Und deswegen war ihre Faszination, also auch eben, wenn sie Nylon-Strumpfhosen trägt, dass das für sie eben wie eine zweite Haut ist und dass sie die Möglichkeit sieht, eben ohne an die eigene Haut zu müssen, da eben mit das quasi als Symbol oder als Ersatz für die Haut eben zu verarbeiten.
Und sie füllt dann zum Teil die Nylon-Strümpfe mit Sand beispielsweise und verknotet es dann.
Oder sie umspannt die um andere Objekte.
Richtig, mit gefundenen Sachen. Und gerade durch jetzt beispielsweise durch die Befüllung mit Sand verändert sich das dann natürlich auch über die Zeit. Also das hängt sich dann irgendwie durch, wie sich auch im Körper dann im Laufe der Jahre verändert.
Das hatte sie auch, also das Zitat kommt auch vorne gleich im ersten Raum in so einem Ausstellungsflyer aus der Zeit, wo sie eben auch sagt, eben der menschliche Körper, der fängt halt tender und tight an und ist dann halt irgendwann sagging.
Ja.
Und das passiert natürlich auch, wenn du Sand in diese Strumpfhosen füllst. Und die erinnern natürlich auch an Brüste, also sie hat selber auch gesagt, dass sie manchmal an die, gerade die schwarzen, wie heißen die, Wet Nurses, also wie heißt das auf Deutsch, also Frauen, die andere Frauen Babys stillen, was ja eben meistens schwarze waren, deren Brüste natürlich dann auch irgendwann auf den Knien hängen, das sagt sie ja wirklich so in einem Film. Das ist jetzt nicht despektierlich ausgedrückt. Und natürlich erinnert die Ästhetik einen schon. Also auch gerade, weil die Strumpfhosen teilweise eben genau diese Hauttöne haben, also auch dunklere Hautfarben.
Was irgendwo auch, glaube ich, kommentiert wird, ist die Tatsache, dass es aber auch persönliche Arbeiten sind. Also sie nimmt ihre eigenen, also aus ihrem, die Strumpfhosen, die sie nutzen, aus ihrem eigenen Kleiderschrank oder von Freundinnen. Also das ist ihr schon ganz bewusst, also das ist nicht jetzt irgendwie eine, also das ist jetzt auch nicht eine beliebige, also die Idee mit dem Haut und die Idee mit dem wirklich dem Symbolisieren der eigenen Haut, das ist ihr schon, also das sind schon auch Sachen, die im Kontakt mit der eigenen Haut auch waren. Also diese persönliche Ebene ist ihr, glaube ich, auch ganz wichtig.
Aber dadurch, finde ich, wird es für mich dann auch wieder politisch, also auch wenn vielleicht diese Water Sculptures oder Water Compositions nicht politisch aussehen. Aber eben, ich finde gerade diese Nylon-Ästhetik, das ist, also für mich sind Nylon-Strümpfe auch eindeutig weiblich konnotiert. Also ich musste irgendwie damals, 45 nach dem Krieg denken, irgendwie Zigaretten für die Männer auf dem Schwarzmarkt und Nylons für die Frauen. Und ich musste lustigerweise, also manchmal nimmt sie ja mehrere Strumpfhosen, verknotet die sie und zieht sie wahnsinnig weit auseinander und spannt sie so durch einen halben Raum. Und ich musste an Louise Bourgeois und die Maman denken. Also auch dieses mütterliche,
richtig,
so
und dieses spannende, genau, dieses so Spinnennetzartige, genau.
Das hatte, also ich war echt ziemlich geflasht von der Ausstellung, weil ich Es hört sich so simpel an, so ja, da spannt man halt Strumpfhosen quer durch den Raum, aber ich fand das eine super spannende Ästhetik.
Ja, also die, genau, also ich finde auch die, genau, wir sind jetzt eigentlich schon im, jedenfalls mal im zweiten Raum, RSVP, respondez s'il vous plaît, also um Antwort wird gebeten, UAWG auf Deutsch.
Ja, also wie immer klingt es auf Französisch viel besser.
Genau, ja. Ja gut, bin halt nur ein einfacher Deutscher. Genau, also Respondez s'il vous plaît ab 1974. Ja, und ich finde auch, dass die man muss das eigentlich tatsächlich gesehen haben. Das ist, ja. Man kann es, also so, wenn man es jetzt beschreibt, Nylonstrümpfe mit Sand und gefundenen, ja, Sachen, einmal durch den Raum gespannt, dann klingt das so furchtbar langweilig, aber es ist unheimlich spannend, ja. weil die Formen, mit denen sie um die Ecke kommen, sind unheimlich stark. Und da sind ja, also ich habe es jetzt nicht durchgezählt, wie viel von den Nylon-Kunstwerken da zu sehen sind, aber es sind sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, also ich würde jetzt mal, ja, 20 hätte ich jetzt mal geschätzt, ja, grob. Ja. Aber vielleicht sogar maximal. Also.
Ja. Und in dieser Sektion fand ich deshalb besonders nett, weil es ja auch, ist, glaube ich, ein Anliegen, was uns besonders nahe liegt, dass die Besucher, hat sie mal gesagt, sollen Kunst ohne Scheu begegnen. Und ja, also.
Ja. Ich hatte tatsächlich meine Assoziationen, also von der Ästhetik her, weiß nicht, vielleicht wenn die gespannten Sachen waren oder die Seile oder das Hängende. Ich dachte tatsächlich an Eva Hesse, die Künstlerin, die auch zur selben Zeit aktiv, also ihr künstlerisches Wirken im Anfang der 60er Jahre oder bis zu Ende der 60er Jahre, also auch in New York beginnt. Gut, ich weiß nicht, ob sie sich kannten, ich weiß es nicht. Die Ideen wirken sich auf jeden Fall parallel und gleichzeitig und natürlich mit anderen Materialien. Aber ich habe sofort die Assoziation gehabt. Also Eva Hesse, die jetzt eben auch auf ihre Art eben eine feministische Kunst macht, zu der Zeit. Oder, ja, aber.
Würde ich jetzt gar nicht so.
Ja, aber.
Bei Hesse würde ich jetzt eher sagen, irgendwie empörend abstrakt. Also da sehe ich jetzt kaum was Politisches. Da gab es auch mal einen schönen Aufsatz drüber. Also es gibt so eine Kiste, die Eva Hesse gemacht hat, also eine Metallkiste, glaube ich, war das, und da drin waren so aus so weichem Gummi quasi lauter Noppen. Du kannst quasi so reinfassen, also drüber streichen, und da gab es halt wirklich so einen Ausstellungstext, eindeutig Gegensatz, maskulin, feminin und da hat sich halt dann der Kritiker dieses Aufsatzes drüber aufgedotzt, eben, das ist, wenn Hesse ein Mann gewesen wäre, hätte niemand sowas geschrieben. Und das glaube ich schon, also das habe ich immer im Hinterkopf, wenn ich an Künstlerinnen, über Künstlerinnen nachdenke, denke ich das jetzt nur, weil ich weiß, dass sie eine Frau ist. Also das habe ich mich auch bei Sängern in Gudi gefragt. Da finde ich eben, Nylon ist jetzt für mich weiblich konnotiert, aber auch darüber kann man natürlich streiten. Balletttänzer tragen wahrscheinlich auch Nylon, weiß ich nicht.
Ja, mit Sicherheit.
Eben. Wie bin ich drauf gekommen? Genau, Hesse. Aber bei Hesse, finde ich, sind die weichen Materialien immer noch eher härter, also eher so hart Plastik, Gummi.
Ja.
Wobei sie hatte hier natürlich auch ab und zu mal Fahrradreifen in den Strumpfhosen drin.
Ja, aber also ich habe nur von der Ästhetik, also das war meine allererste Assoziation, muss ich sagen. Mhm. Aber eigentlich eine positive Assoziation. Also das.
Bei Hesse habe ich halt einfach das Gefühl, dass sie Materialien nimmt und sie in Formen verwandelt, die ich so nicht kenne. Also da ist dann plötzlich Plastik, was ich so nicht kenne. Während ich bei Nengudi wirklich denke, Strumpfhose, klar, kenne ich, habe ich schon mal angehabt. Scheißzeug. Also da ist irgendwie eine andere Beziehung da. Aber das ist jetzt natürlich auch sehr persönlich.
Und sie verknüpft es dann ab 1977 auch mit dem Element Tanz und verbindet es dann sozusagen zu einer Performance. Was ich spannend finde, weil zum Teil gibt es Fotos von diesen Performances, zum Teil gibt es da gar nichts, zum Teil war dann eben nur Publikum anwesend, an anderer Stelle war, glaube ich, gar kein Publikum anwesend und man hat dann nur sozusagen die Performance dann fotografiert.
Was ja dann wieder die Frage aufwirft, ist es dann überhaupt eine Performance?
Ja.
Also wenn im Wald ein Baum umfällt, bla bla.
Ja.
Habe ich mich schon gefragt, also was dann der Sinn ist. Aber gerade die Performance fand ich auch spannend.
Das war das Flüchtige, aber vielleicht ist dann auch die Frage, also eben wenn sie sagt, also ich nehme an, du gehst auf dieses Freeway-Fett oder würde ich
zurückgekommen. Ja, genau.
keinen, also ich dachte, ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht der Punkt ist, dass du das machst und dass du dann eben Zufallspublikum, also das Flüchtige oder dass sich irgendjemand fragt, was ist das für ein Ritual, was machen die da, dass dann so eben Zufallspublikum entsteht.
Das ist dieses, also das war diese Tanz- und Musikperformance unter einem Highway.
Ne? Genau, Money for Freeway, Fats, ja. 1978.
Ja. Genau, ich versuche ja seit 5 Minuten es zu finden, ich habe es mir notiert.
Das war sozusagen dann schon im nächsten Raum, der glaube ich auch gleichzeitig die größte Sektion gebildet hat, die da heißt Performance und Kollektiv.
Genau, und dieses Autobahn unter der Autobahn hat mich dann wieder an die Objekte aus dem ersten oder zweiten Raum erinnert, weil es für mich auch bedeutet, man nimmt sich Raum, der einem nicht mehr gehört, oder man benutzt ihn anders als vorher. Also ich meine, wer kommt denn auf die Idee, sich mit, keine Ahnung, einem Cello unter eine Autobahnbrücke zu stellen und eben die Pfeiler mal wieder mit Strumpfhosen zu umstricken? Und also
war es schon so zurückholen, aus. Zurückholen des öffentlichen Raums in einer Weise, absolut. Genau, also in der nächsten Sektion ging es dann stark drum, um sozusagen die Performance-Kunst von ihr und die Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Also beispielsweise Maren Hessinger, die auch Tanz studiert hat. Genau, es sind da auch mehrere Videos zu sehen in dieser Sektion. Was ich besonders toll fand an der Stelle war sozusagen einmal das Performance-Piece von 1977, das auch gleichzeitig, glaube ich, das Werbebild für die Ausstellung ist, wo sie so wie so in Seilen hängt irgendwie.
Also, so fast eigentlich horizontal gespannte Strumpfhosen. Genau,
fast schwebend. Schon ein bisschen irritierend, weil irgendwie, also außer diesem einen Bild findet man das ja nicht so wieder. Also ich muss sagen, irgendwie so japanische Bondage-Videos.
Ich wollte gerade sagen, es hat meine erste Assoziation war auch.
War dann doch so ein bisschen, es ist nicht das, was man dann da aufstellen zu sehen kriegt, aber okay, ist natürlich ein attraktives Bild.
Richtig, also ich hatte auch, in der Tat war meine erste Assoziation auch so bondage-mäßig irgendwie. Also, aber vielleicht irreführend, aber gut. Ja, gut.
Wobei das natürlich immer mitschwingt auf eine gewisse Weise, weil wir reden ja von also sie und ihre Mitstreiter sind ja Afroamerikaner. Und das ist ja auch dann in dem spezifisch amerikanischen Kontext natürlich auch immer ein Element der Geschichte in den USA, was da mitschwingt.
Ach so, Bondage.
Nein, ich glaube, Felix meint, was die wirkliche Idee war und unsere Assoziation ist dann halt.
Nicht Bondage als sexuell oder als
Gefangensein.
Als Gefangensein.
Ja, das meine ich.
Das meinte ich halt. Also nicht, ich meine, was wir assoziieren, das ist ja unser eigener Erfahrungsraum oder so, aber ich wollte es nur mal in den Raum stellen, dass das etwas auch.
Das kann sein, ja. Stimmt
auch. Aber deshalb ist er sozusagen so deplatziert, weil Bondage ist ja eine Sache, in die man sich sozusagen freiwillig begibt und die Afroamerikaner, da sieht es anders aus.
Lustigerweise, ich habe in der ganzen Ausstellung, glaube ich, nicht über die Schwarz-Weiß-Problematik nachgedacht. Jetzt erst, wo du sagst, eben die Gefangenschaft Bondage.
Also ich fand es interessant,
stolper ich jetzt gerade selber drüber,
über diese eine Performance von 2014, wo das Video läuft. Wo Maren Hessinger eben in London, glaube ich, in einem White Cube tanzt, zu einer Skulptur, ist glaube ich auch eine RSVP-Skulptur.
Ja.
Aber da fällt mir auf, also sie hat da die ganze Zeit, sie spielt auch mal mit einem schwarzen Tanz. Leotard.
Ja, ich habe auch gerade Leotard, so ein ganzkörperschwarzer Anzug.
Ja. Und hat aber immer noch so einen Rock, mit dem sie spielt. Und dann gibt es halt auch die Momente, wo man das Gefühl hat,
wo sie den Boden wischt,
also wirklich das kann man jetzt auf Hausarbeit beziehen, kann man jetzt eben aber auch auf Fronarbeit, eben Sklavenarbeit und so weiter beziehen. Das fand ich schon, also die Frage, ich habe mir halt die Frage gestellt, ist jetzt eben ein weiblicher Standpunkt, eine Assoziation, oder ist es darüber hinaus noch eben eine afroamerikanische weibliche Perspektive? Ich glaube, es ist beides
drin. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht trennen. Sozusagen.
Ja.
Nee, stimmt. In dem Moment habe ich auch an eben schwarze Mummies gedacht, die irgendwie die Plantagen da putzen, aber stimmt, nee, eigentlich bin ich doch eher über die weibliche Ecke gekommen. Lustig.
Ja. Also ja. ich meine, das springt einen nicht an, aber nee, genau. Es schwingt halt mit, denke ich. Und auch die Tatsache, dass sie sich eben von ihrem Geburtsnamen einen afrikanischen Namen gewählt hat, weil sie sich ja bewusst offensichtlich dann.
Und vielleicht ganz simpel, dass die Strumpfhosen eher dunkelfarben waren und nicht halt beige wie weiß halt. Ja, also auch das fällt mir jetzt erst auf, dass die dunkler waren.
Ja, wobei sie schwarz-weiß, natürlich später, als sie nochmal daran zurückkehrt, macht sie ja nochmal ein Werk wirklich mit schwarzen und weißen Strumpfhosen.
Ja, genau. Ah ja, stimmt.
Nur,
ja.
Aber das ist natürlich, jetzt hängt jetzt auch mit ihrem eigenen Kleidungsstil zusammen auf. Aber ich habe mich jetzt auch nicht hinterfragt, eben ob jetzt afroamerikanische Frauen eher irgendwie so braune oder nussfarbene oder schwarze Strumpfhosen oder so tragen.
Ich glaube, auf Twitter ging mal wahnsinnig lange rum, dass es eben irgendwann Pflaster nicht mehr in Anführungsstrichen Hautfarben gibt, weil es eben verschiedene Hautfarben gibt. Also Hautfarben heißt ja immer, es ist beige, damit weißes als Hautfarbe ansehen. Und irgendwann gab es dann eben auch mal braune und schwarze Pflaster. Da habe ich früher auch noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Wie man als Weißer hier über so wenig nachdenkt.
Also ich fand auch sozusagen, das Performance-Video fand ich.
Das war toll.
Mit eins der besten Sachen, die da zu sehen waren. Zum einen, dass man es mal wirklich in Aktion dann sieht, das Ganze, wie sozusagen die Interaktion zwischen der Installation, der Künstlerin, die Bewegung.
Ja, in dem und Fall auch, man, genau, eine Cellistin,
die spielt. Genau, Musik war auch zu hören, richtig. Ja. Und ich glaube, ich habe nicht ganz nachvollziehen können, was es war, aber ich glaube, das Publikum hat ja auch mitgemacht. Das hatte jeder wie so eine Art Rasseln oder Shaker-ähnliches Teil in der Hand. Das heißt, man hat auch das Publikum noch mit eingebunden. Ja. Quasi. Also das hat man so mit.
Hm. Ich fand es halt spannend, dass sie während der Performance die Skulptur halt verändert hat. Also mal dieses eine Bein von der Wand runtergenommen hat und dran gezogen und dann wieder. Also ich fand es sehr spannend, dass sie eben ihren eigenen Körper immer in einer neuen Beziehung zu der Skulptur setzt. Was, weiß ich nicht, das passte für mich einfach gut zu dem Eingangsstatement, dass Kunst eben quasi immer eine Fortsetzung ist, es kommt immer irgendwas Neues.
Ja.
Weil ich fand, das zog sich eigentlich durch die ganze Ausstellung durch.
Ja.
Und wie gesagt, ich komme bei fast allem nicht drüber weg, dass das alles 40 Jahre alt ist.
Das ist schon bemerkenswert, ja, das ist eigentlich.
Ja, wobei
es. Könnte genauso gestern, also sagen wir es mal so, zum Teil sind die Sachen natürlich von gestern, weil das ist natürlich so flüchtig in Anführungszeichen, aber die Idee könnte eigentlich von gestern sein.
Ja,
ne?
Das ist toll.
Und das ist super, ja.
Und sie arbeitet weiter, also das allerneueste Werk ist ein Video, was auf einem von den, also von den drei Monitoren, da sind ja so zwei nebeneinander, einläuft, das.
Blöderweise direkt neben dem Performance-Video, das heißt, du hast die ganze Zeit das Cello im Hintergrund, das finde ich ein bisschen doof.
Nicht mit den Kopfhörern auch?
Doch, natürlich habe ich den Kopfhörer gehört, aber du hast trotzdem das Cello die ganze Zeit, das fand ich
doof. Manifesto, also von 2019, was also hauptsächlich gesprochenes Wort ist, was sie selber eingesprochen hat, dieses Manifest. Und ich habe jetzt nicht alles gemerkt, aber zwei Sachen, also ein Einsatz ist mir ganz, ganz unter. Das ist jetzt natürlich dezidiert politisch, finde ich. Der Satz ist mir wirklich geblieben und vielleicht heute, diese Woche kann man vielleicht auch, oder kann man jetzt in der jetzigen Zeit immer wieder mal sagen, aber der hat mich wirklich getroffen. Der kommt von dem Satz war: Democracy is an action verb.
Mhm.
Und dann dachte ich mir so, und genau das ist es. Und das ist genau da, wo momentan Verständnis fehlt, finde ich. Eben, Demokratie ist eine Tat, ist ein konstantes Handeln, ist ein konstantes daran arbeiten. Und das ist halt eben nicht etwas, was da ist und was halt irgendwie funktioniert, ohne dass man das zu muss. Und dann, also ich habe das so als diese Erinnerung und einen Aufruf zum, eben, nicht nur lebendige Demokratie, man muss Demokratie handeln gesehen. Und das hat mich irgendwie getroffen. Und weil ich das Gefühl hatte, in unserer Zeit oft so Leute sagen so, ja, aber Demokratie funktioniert nicht oder für mich nicht, weil ich bin da irgendwie benachteiligt. Und man sagt, ja gut, aber du kannst ja was machen. Du kannst ja da was machen. Kannst ja sagen, nein, das muss jetzt für mich funktionieren. Und dieses Democracy is an action verb, das fand ich halt, das ist halt ein wunderbares Gegenargument, eben zu sagen, Demokratie ist nichts, was einfach rumsteht wie eine Maschine und ihr schmeißt mal an und das läuft, sondern da muss man halt wirklich mittun. Ohne eigenes Handeln funktioniert es nicht. Und also das ist mir halt wirklich geblieben aus diesem Video.
Ich hatte nur Versatzstücke, also ich muss mir jetzt selbst widersprechen, da waren natürlich Versatzstücke dabei, wo ich auch an Schwarz-Weiß gedacht habe. Also sie zitiert aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung eben Everybody's created equal, ich kriege jetzt den Wortlaut nicht mehr hin.
All men.
All men, genau, all men, super. Und dann Pursuit of Happiness und dann kommt halt irgendwann But Still I Rise von Marie Angelou, was natürlich einfach, also für mich immer noch eins der gewaltigsten Gedichte ever ist. Und klar, wenn du sowas zitierst, hat es natürlich die Schwarz-Weiß-Komponente drin.
So, und dann kommen wir eigentlich schon fast schon, was heißt fast schon, wir kommen jetzt zur letzten Sektion dann eigentlich, nämlich Finden und Bewahren. Da war zum einen mal ein Raum bzw. eine Installation namens Bulimia von 1988 bzw. 2018. Im Prinzip ein relativ enger Raum, ausgekleidet mit Zeitungspapier und Farbe und Zeitungsausschnitten. Ja, also fand ich eigentlich eine sehr interessante Fundgrube dann irgendwie. Also da sind auch stark dann die wirklich die afroamerikanischen Themen dann da behandelt.
Stimmt.
Aber auch dann irgendwie so interessante Sachen wie irgendwie Apollo 11 hat sich da irgendwann gejährt. Irgendwelchen Bezug nachzuhören.
Auf Pina in Folge 23.
Ja. Genau. Auch irgendwie auf Pina Bausch wird Bezug genommen, irgendwie.
Stimmt.
An einer Stelle. Das fand ich einfach.
Ich habe recht wenig die Headlines durchgelesen, ehrlich gesagt. Eben Pina Bausch habe ich auch mitgekriegt, aber ich habe mich eigentlich mehr an der Haptik des Papiers erfreut. Also das oben im Raum ist halt alles so glatt tapeziert und dann verkruschelt es irgendwie und die Blätter kommen einem so ein bisschen entgegen.
Kommt es einem entgegen,
und unten liegt alles zerknüllt am Fußboden.
Ja.
Was natürlich, also wenn man den Titel Bulimia hört, auch wenn es, glaube ich, nicht so geschrieben ist, wie sie Bulimia wirklich schreibt, bin ich mir jetzt aber selber sicher.
Es ist bewusst falsch geschrieben.
Aber ich muss natürlich trotzdem so denken, okay, wir kotzen die Nachrichten aus, die Nachrichtenindustrie kotzt sich selber die ganze Zeit irgendwie.
Ja.
Also das fand ich einfach recht simpel, aber trotzdem irgendwie nett. Also ich musste an die Villa Stuck denken, wo wir waren, wo es diesen einen Raum gab,
genau,
wo du irgendwie dich in Papier selber wühlen konntest. Und
ja, da ist die Sakko Inoue, der Bücher, oder?
Aber nee,
Bibliothek der Gerüche.
Genau. Ja. Aber ich fand, das war einfach wieder so ein Raum, gut, der hat mir persönlich einfach...
Weiß ich nicht.
Der hat mir halt einfach gefallen, weil es eben... Ich finde Papier halt super, ich fühle mich wohl mit Papier.
Genau, und dann unten sind es dann, glaube ich, so... Waren es dann fast so Kügelchen, glaube ich, irgendwie. Und auch über der Eingangstür waren dann auch...
Da muss ich so ein bisschen an diesen komischen Käfer denken, der diese Kotkugeln dreht, weil die sehen so ähnlich aus. Die haben auch so einen Goldschimmer manchmal.
Stimmt.
Also deswegen fand ich es einfach...
Wobei sie auch dann bewusst teilweise Dinge, also gerade im Türbereich, wo diese Kügelchen über der Tür sind, auch Dinge übermalt hat. Also dass dann von der Zeitungsseite nur noch irgendwie der Satz Just Hold On zu lesen ist. Oder
auch jetzt hier gerade nochmal der Apollo 11 Bezug umkreist. Also oder die Headline ist 30 years later, small step, still a giant leap. Und das small step, still a giant leap hat sie umkreist. Und das kann man natürlich dann auch auf Bezugnahme auf die afroamerikanische Bevölkerung sehen.
Stimmt.
Oder hier, end the taboo, proceed with care. Und also ist schon prägnant und ich hatte es aber so verstanden, dass es die Zeitungsausschnitte, dass sie die nicht bewusst für ein Kunstwerk aufgehoben hat, sondern eigentlich für ihre Kinder. Also sie hat einfach Sachen gesammelt, die sie interessant fand oder zu der Zeit und oder teilweise hat sie damit angefangen, glaube ich, Sachen für ihre Kinder zu sammeln und hat dann da irgendwie das draus entwickelt.
So hatte ich es auch verstanden. Ja. Bei dem Bandtext habe ich gemerkt, ich lese nur noch den in einfacher Sprache.
Das fand ich, um da nochmal zurückzukommen, was mich daran allerdings doch gestört hat, war, glaube ich, dass unter jedem Wandtext in Anführungszeichen in einfacher Sprache dann auch nochmal extra der Hinweis war, dieser Wandtext ist in einfacher Sprache. So nach dem Motto, hey, wir fahren hier mit angezogener Handbremse, wir könnten auch total abstrakt daher schwafeln, aber...
Nee, ich glaube, das ist wirklich für die Leute, die vielleicht das Konzept nicht kennen und die sich fragen, hallo, wieso steht hier einmal so ein in Anführungsstrichen runtergedummter Text? Steht doch alles nochmal in 5 langen Absätzen darunter. Ich finde es nicht schlecht, darauf hinzuweisen.
Also ich glaube, vielleicht muss man das auch eben, ich denke, so wie Anke sagt, muss man vielleicht berücksichtigen, dass viele Leute sich mit dem Konzept vielleicht einfach noch nicht auseinandergesetzt haben, weil sie mit der Problematik noch nicht in, in Berührung gekommen sind und dass wir uns noch in einer Phase befinden, wo man vielleicht darauf hinweisen sollte, bevor der x-te Bildungsbürger zum Museumswärterin sagt, was ist mit diesem komischen Text da oben drüber.
Genau, oder also das meinst du, aber runtergedummt sozusagen. Yeah. Einfache Sprache muss dann nicht runtergedummt sein.
Nein, das weiß ich
nicht. Nein, nein, schon klar, aber das ist doch der Punkt, dass es sozusagen so, wir haben es hier runtergedummt.
Es ist halt niedrigschwellig. Also eigentlich ist es genau richtig. Eigentlich macht das Museum alles genau richtig. Damit absolut. Nicht nur Leute wie wir da reingehen und dann einen schlauen Podcast drüber machen, sondern eben wirklich jeder, der einfach sagt, hey, was ist denn das? Das gucke ich mir an.
Nee, ich bin voll dabei. Und ich glaube, Felix, wir hatten es auch kürzlich sozusagen, dass manchmal sind die Ausstellungs- oder wir hatten es ja schon häufiger, dass die Ausstellungstexte ja wirklich manchmal super schwafelig sind. Und ja. Ich bin da voll dabei.
Ja.
Das niedrigschwellig zu gestalten, nur fände ich dann, Teil der Niedrigschwelligkeit sollte dann auch sein, dass man nicht sozusagen an jeder Stelle dann irgendwie so nochmal darauf hinweist und so, wir haben es ja extra niedrigschwellig gestaltet, dass auch die dummen Leute hier reinkommen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt der nächste Schritt. Ich denke, es ist halt einfach, wie gesagt, noch der Hinweis, weil das Konzept noch neu ist. Im Idealfall, wenn in zwei Jahren wieder eine Ausstellung gemacht wird, dass es keiner mehr hinterfragt, weil sie sich daran gewöhnt haben, dass es eben dieses zusätzliche Angebot gibt. Ich glaube, es ist halt momentan und wahrscheinlich auch ehrlich gesagt nicht zu Unrecht ein mangelndes Vertrauen und das Verständnis von den meisten Museumsbesuchern, warum das jetzt da drüber steht.
Ja, danke.
Weil die meisten Leute denken sich, wenn da irgendwie kurze Sätze drüber stehen, das ist irgendein Künstlerzitat oder sowas, weil das so oft gemacht wird. Ja, ich glaube, es geht halt wirklich, es geht darum, Gewohnheiten aufzubrechen. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, bevor die armen also Museumswärter und Mitarbeiter da ständig die Frage beantworten müssen, was denn die drei Sätze da oben drüber sollen.
Wieso steht denn das
da? Dass die dann halt die Hinweise noch machen. Und idealerweise ist die Entwicklung so, dass sich das so normalisiert, dass das keiner mehr hinterfragt und dass in einem Jahr einfach diese Hinweise nicht mehr dastehen müssen.
Ja, also das ist, ich glaube, die Idee halte ich für absolut begrüßenswert. Wie auch immer. Bevor wir zum Fazit kommen, Wein 2, oder?
Yes, please.
Ja. So. Das ist deutlich heller.
Das sieht jetzt total normal aus.
Deutlich heller, weniger Schaum.
Oh, aber schön fruchtig.
Riecht wie ein guter Wein. Mhm. Also riecht halt nicht wie ein Orange-Wein, sondern wie ein konventioneller Wein. So, jetzt haben wir es.
Wein in einfacher Sprache.
Sehr fruchtig, ja, stimmt. Ja. Viel Obst.
Fruchtig ist Süße, oder? Ich glaube.
Ja, das wird auch richtig gut.
Ach, super fruchtig.
Oh, shit.
Der ist echt.
Okay, ich traue mich nicht zu trinken.
Boah, ich glaube, du wirst ihn lieben. Aber
er ist nicht so süß, wie er riecht. Da kommt noch so eine Herde. Oh doch, der Abgang ist super süß.
Der Abgang ist super süß. aber ich finde, also die Nase am Anfang ist wunderbar.
Ja, und zuerst ist sie fruchtig, dann ist sie gummibärig und ganz schlimm.
Ja.
Wenn man die trinkt, denkt man so, hey, du bist gar nicht so süß. Und dann auf einmal so, oh, Zucker.
Und dann kommt der Zuckerhandschuh.
Interesting.
Der Zuckerboxhandschuh.
Ja, aber er hat so in der Mitte so eben so eine Säurekante.
Er hat so zwei gute Sekunden und dann.
Ja, so eine Säurekante.
Nee, aber stimmt doch, das ist eigentlich ganz schön ausbalanciert.
Ich finde den eigentlich auch ganz. Ganz
nett.
Ja. Der hatte halt jetzt das Problem, dass der Orange Wein davor war.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, hey, nichts falsch mit dem Wein, würde ich sagen. Also,
nee, also ich glaube, er hält sich auch ganz.
Der Orange riecht jetzt gar nicht mehr so kapriziös. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich nehme auch schon einen Schluck Orange.
Ja.
Bitte schneiden. Jo, der
so.
Plör. Auch schon klein.
Ja. Also jetzt
das ist echt so ein bisschen wie diese Badebombe.
Der Orange-Wein ist natürlich jetzt schon.
Aber der hält sich aber echt gut. Also ich finde normalerweise, wenn ich so normale Weine trinke und dann Orange, dann denke ich immer, oh, muffige Scheiße, aber der ist jetzt echt, der finde ich super, der ist super straight.
Ja. Ich finde auch, dass die beiden sind ja super gegensätzlich, aber die funktionieren miteinander eigentlich ziemlich gut. Ja. Friedliche Koexistenz.
Absolut. Ja. Es geht also.
Ja, aber das wäre jetzt tatsächlich, können wir sagen, also vielleicht ein Einsteiger-Orange. Also wenn man sich noch nicht sicher ist, wie man, was man davon hält, glaube ich, wenn man von dem schon nichts hält, dann braucht man nicht weitermachen,
denke ich. Vielleicht ist es gar kein Orange.
Oh. Ah, der hat den Kronkorken.
Ja, stimmt.
Ja. Tja.
Ja. Haben wir was für Sänger,
also, oder? Ich hätte gesagt, Fazit, oder?
Ja, Fazit. Gerne.
Wer mag anfangen?
Ich fand's toll. Also wie gesagt, es ist recht überschaubar. Ja, man kann da auch durchaus 2 Stunden drin bleiben, man kann aber auch in 45 Minuten durchgehen. Ich fand es einfach spannend, wie gesagt, wirkt unglaublich aktuell, ist aber uralt.
Oder eben nicht dadurch, dass sie es immer wieder weiterentwickelt oder wieder neu macht durch ihre künstlerische Praxis. Genau. Es ist eben nicht uralt, sondern es ist halt, sie erneuert es ja immer wieder dadurch, dass sie die Sachen auf ihrem Lebensweg immer wieder aufgreift.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Mit der weiteren Erfahrung mit in der neuen Umgebung. Also, weil sie, also wenn man in den Katalog auch ein bisschen reinschaut, wenn man mal auf die Manifeste, sie schreibt ja auch immer wieder mal ab und zu mal einfach Manifeste. Also sie hat im Katalogtext, ist auch einfach ein Computerausdruck, wo sie 1994, 96 so eine Art, also Gedicht als Artist Manifest nennt und so weiter. Und das greift sie halt immer wieder auf. Aber weil so wie sie sich weiterentwickelt, wie die Zeit sich weiterentwickelt, reflektiert sich das auch wieder, obwohl ihre künstlerische Praxis sich nicht so, also sie hat ihre Ästhetik, sie hat ihre Ausdrucksweise gefunden, aber...
Was ja nicht schlimm ist, ist mein Gott.
Aber ich finde, das wird schon, es bleibt aktuell.
Ja, genau.
Sorry.
Katalog habe ich gar nicht reingeguckt, peinlicherweise, fällt mir jetzt auch erst auf. Ich glaube, ich war wirklich einfach von vorne bis hinten zufrieden damit. Ich bin da wirklich sehr gern durchgegangen und war fast ein bisschen enttäuscht, als es schon vorbei war, weil ich dachte, ach, das war toll. Punkt. Anguckempfehlung.
Ja, kann ich mich anschließen. Also ich wusste jetzt auch nicht genau, was ich davon erwarte. Ich fand es auch gut, schon allein schon im ersten kleinen Raum, wo Nahat Diashow von ihren Arbeiten mit Fotos von Mitte der 60er Jahre bis ins Heute eben durchläuft und vielleicht auch die Kontinuitäten aufzeigt und so weiter. Und das bis hin, wie sich das einfach auch einfach in der Praxis reflektiert. Und ich dachte mir auch erst so, okay, die Arbeiten sind relativ groß und es sind nicht so viele. Ich war am Ende doch, glaube ich, eine gute Stunde drin. Einfach weil ich lang verweilt bin, das hab wirken lassen, auch die Videos geschaut habe und dann mir eben dann die skulpturalen Arbeiten eben nochmal in dem Kontext angeschaut habe, dass okay, wenn jetzt da jemand damit performt und soweit ich weiß, gibt es auch im Begleitprogramm immer mal wieder, sind immer mal wieder Tänzerinnen eingeladen, die, glaube ich, aus ihrer eigenen Praxis raus, also nicht jetzt Performances notwendigerweise, also vergangene Performance irgendwie wiederholen, sondern aus ihrer eigenen tänzerischen Praxis aus mit den Skulpturen auch arbeiten. Also dann vielleicht auch, wenn man reingeht oder wenn einen das interessiert, ruhig aufs Programm achten. Vielleicht ist da irgendwas dabei in die Richtung.
Genau, also ich war eine Stunde 15, war ich ungefähr sogar drin. Also ich fand es auch toll. Also gerade sozusagen zum einen mal jetzt diese Installationen und die Skulpturen isoliert sind schon so andersartig, dass ich es total spannend und interessant fand. Allein deshalb lohnt sich das schon anzuschauen, aber auch die Verknüpfung zwischen quasi Skulptur, Found Objects, Tanz, das gab es alles für sich schon lang, aber sozusagen die Verknüpfung und wie es ist verknüpft, super, hat mir super gut gefallen. Ja, Empfehlung auch von mir. Katalog, wenn man es im Lehnbachhaus kauft, kostet 32 Euro. Ja, fand ich jetzt gut gemacht, aber ich habe auch nicht, muss ja gestehen, ich habe mal kurz durchgeblättert. Also, ja.
Und Ausstellung läuft noch bis
19. Januar 2020.
Also schnell rein.
Ja. So, die zweite Ausstellung, die wir uns angeschaut haben, war O. Winston Link mit einer Retrospektive. Im Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung. Ogle, so, dafür steht es, Ogle Winston Link war Bauingenieur und Fotograf und lebte von 1914 bis 2001. Die Bilder, die nun als Retrospektive im Kunstfoyer zu sehen sind, handeln fast ausschließlich von einem besonderen Projekt von O. Winston Link, nämlich er hat zwischen 1955 und 1960 die letzten Dampflokomotiven der Norfolk und Western Railway fotografiert. Ja, das hört sich jetzt erstmal simpel an, aber ich glaube, da gibt es einiges zu sagen.
Ich glaube, fang du an.
Also ich muss mal sagen, ich habe ein Adjektiv im Kopf immer wieder benutzt, als ich das betrachtet habe oder als ich begriffen habe, wie es um dieses Projekt steht. Und es war irrwitzig.
Ja.
Also ich fand das absolut irrwitzig. Also zuerst dachte ich, okay, Eisenbahnfotografie, also eine gewisse historische Dokumentation. Aber das allererste Bild, was man ja sieht, ist irgendwie er und sein Assistent inmitten von lauter, also Equipment, also irgendwelche so großen Blitzlampen und so weiter, und man denkt so, okay, ist auch so ein bisschen Selbstinszenierung, auch so mit diesen Mützen, die so diese Ohrenklappen haben, die so auch so ein bisschen so, so einen Hillbilly-Vibe geben, und dachte mir so, okay, ja, okay, so seht ihr euch als Fotografen, aber ich habe dann erst beim zweiten oder dritten Bild begriffen, dass das eigentlich seine Praxis ist, dass er wirklich, er kam ja eigentlich aus der Werbefotografie, glaube ich, oder hat ein eigenes Fotostudio gehabt, oder Industriefotografie. Aber die Eisenbahn war für ihn so ein Liebhaberprojekt. Und er hat, glaube ich, das Zitat habe ich irgendwo aufgeschrieben, aber er hat irgendwo gesagt, okay, die Sonne stört mich und sie ist eh nie da, wo sie ist, sondern deswegen fotografiere ich nachts. Da kann ich nämlich so ausleuchten, was ich will.
Genau.
Und dann habe ich erst begriffen, wie irrwitzig er das gemeint hat.
Ja, also genau, Originalzitat: Nachts kann ich die Bilder machen, die ich möchte, und ich kann das ausleuchten, was ich als wichtig erachte. Und genau so hat er es auch gemacht.
Ja,
und das ist toll, dass jeder schon mein zweiten oder dritten Bild aufgefallen. Mir ist es, glaube ich, nach 50 Bildern aufgefallen. Ich dachte, hey, Moment mal, das ist ja alles dunkel. Wieso sehe ich überhaupt was? Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe dieses Foto, womit die Ausstellung ja anfängt, wo die Jungs vor ihrem Equipment stehen, nämlich als total angeberhaft und Poser-Scheiß angesehen. Ja, ihr seid Helden mit Kameras, Schnarch. Und erst als ich wirklich die ganze verdammte Ausstellung durch hatte, dachte ich, wow, okay, ihr seid Helden mit Kameras, Jungs. Wie viel tausend Kilo Glühbirnen habt ihr durch West Virginia geschleppt, um diese Dampfloks zu fotografieren?
Genau, man muss dazu sagen, Blitzfotografie damals hat so funktioniert, dass man einmal so eine Blitzbirne hatte, die dann halt genau einmal funktioniert hat. Also eine Auslösung und dann war das Ding durch. Und er hat, glaube ich, für ein so ein Foto hat er, ich glaube, im Schnitt 40 mindestens.
Ja, ja.
Also. Und manche Fotos hat er sowohl, gut, bei Tag wird er wahrscheinlich weniger Blitzlicht gebraucht haben, aber er hat manche Sachen bei Tag fotografiert oder mehrfach.
Ja.
Bei Tag und Nacht. Und dann nachts dann nochmal irgendwie mehrere Versuche.
Und teilweise auch, was ich dann, ich greife jetzt ein bisschen vor, teilweise auch, das habe ich erst später begriffen, teilweise, also offensichtlich war er seine Art, das war ja, er war ja eigentlich Civil Engineer, bevor er dann sein Fotografiestudio aufgemacht hat. Civil Engineer würde man uns, glaube ich, Bauingenieur nennen im Endeffekt. Und er hat einfach seine technische Expertise auch darauf verwendet, eben, also es hat einfach alles gleichzeitig ausgelöst. Also diese ganzen Lampen, diese ganze Ausleuchtung, unter anderem eben auch bei Tag hat er teilweise eben, dann denken wir, das gleiche Motiv habe ich doch so gerade in Schwarz-Weiß gesehen. Ja. Es gibt einen Raum, wo auch, also die meisten Fotos sind Schwarz-Weiß, es gibt einen Raum mit Farbfotos. Ja. Und da habe ich erst gedacht, so, hä, hat er das jetzt nachkoloriert, aber das sieht zu gut aus. Und dann habe ich festgestellt, der hat eben das, was er mit dem Blitzlicht gemacht hat, einfach zwei Kameras, Farbfilm und Schwarz-Weiß, nebeneinander gestellt und gleichzeitig ausgelöst.
Genau, also es war technisch alles hoch anspruchsvoll. Also zum einen sozusagen die Blitzsynchronisierung für sich ist schon mal ein schwieriges Thema. Wer quasi schon mal versucht hat, sozusagen, also wenn ihr das eh schon als Hobby habt, dann wisst ihr das. Wenn nicht, googelt mal Off-Camera-Flash. Das ist sozusagen, also Off-Camera-Flash zu synchronisieren ist gar nicht so trivial. Und er hatte das hinbekommen, das mit einer Synchronzeit mit bis zu einer 400 Sekunde, was auch heute sehr technisch sehr anspruchsvoll ist. Die wenigsten Lösungen können das. Und ja, er hat es dann auch in Serie geschaltet. Das heißt, das hat auch nur funktioniert, wenn er wirklich alles ausgelöst hat. Ja, hat er natürlich den Vorteil, dass er quasi Fehlbelichtungen und Fehlauslesungen konnte so ausschließen. Auf der anderen Seite hat dann halt wirklich auch alles funktionieren müssen. Er hat dann zum Teil auch Seiten, quasi von ein Motiv von zwei Seiten fotografiert, sozusagen. Ja. Einmal auf der einen Seite der Brücke, einmal auf der anderen Seite der Brücke. Irrwitz. Und auch so, dass man sozusagen die Kameras nicht sieht, dann jeweils wechselseitig. Und das Ganze spiegelt sich dann auch wieder, wie er das akribisch dokumentiert hat.
Ja. Genau, das fand ich war auch ein Teil, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, damit hätte man anfangen sollen. Also deswegen vielleicht der Tipp für euch, wenn ihr reingeht und verstehen wollt, warum es so toll ist, weil ich bei mir kam das zum Schluss und da habe ich mich dann geärgert und bin durch die halbe Ausstellung nochmal gerannt, weil ich dachte, nee, das muss ich jetzt überprüfen. Also es gibt halt eine Wand, wo eben seine ganzen Notizen sind, seine Kamerapositionen, die genauen Winkel, wie was stehen muss. Und es gibt ganz kurze Filme, wo sie quasi ein Bild in Einzelteile zerlegen und eben zeigen, was leuchtet jetzt gerade welches
was Blitzlicht aus, genau. An. Ja.
Und allein das fand ich, glaube, sie haben ein Bild, wo irgendwie 8 Blitzer drauf waren oder so. Ja. Und das ist fantastisch. Und es ist mir wirklich, es hat ewig gedauert, bis ich kapiert habe, was ich da eigentlich sehe. Das ist wie.
Ja, und das vor allem.
Das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass ich das nicht verstehe, verdammt.
Ja, und das ist vor allem ja, also das ist ja null Nachbearbeitung. Ja. Das ist einfach alles Vorbearbeitung in dem Sinne. Ja?
Richtig,
also das ist wirklich, also diese ganze Vorarbeit, dieses Auskonstruieren, dieses Skizzenbuch, Positionen und eben. Wie gesagt, sie hatten halt nur, wie viele Kisten Glühbirnen sie dabei hatten, aber sie hatten halt dementsprechend nur die Versuche und einfach auch dieser Gedanke dann eben auf der Lauer zu sitzen, wissen, jetzt muss ungefähr der Zug kommen, wobei man hört ihn ja und dann jetzt, wenn er da rüberkommt, jetzt löse ich aus. Also wie gesagt, wir kommen irgendwann zum Motiv, und aber er hat eben nicht nur das wirklich konstruiert, also diese Ausleuchtung, jetzt kommt der Zug, sondern auch wirklich auch die Bildkomposition. Ja. Also das ist jetzt, ich meine, vor einem Jeff Wall, vor einem Stan Douglas.
Und da muss
vor einem, also
ich glaube, wir haben die Zeit gar nicht erwähnt. Also wir sind Ende der 1950er Jahre.
Flo hat klar, 55 bis 60 hat er. Nee, aber und da muss ich den Ausstellungstext schon an einer Stelle kritisieren sozusagen. Jeff Wall passt für mich absolut rein. Stan Douglas auch. Aber sozusagen der, ich weiß gar nicht mal, wie die drauf kommen sind, aber sozusagen dann Henri Cartier-Bresson und seinen Decisive Moment zu zitieren.
Ja, gut.
Ja, das ist ein bisschen gegensätzlicher eben, als Cartier-Bresson geht es eigentlich nicht. Ja. Sondern klar, beim Fotografieren kommt es immer auf einen Decisive Moment an, nämlich da, wo ich drauf drücke.
Klar, so.
Aber das ist nicht die Idee sozusagen.
Also ich meine, es gibt doch dieses bekannte Foto von diesem Pfützenspringer, richtig, wo du eben 700 Anmerkungen auf dem Negativ siehst, wo man hier noch was aufhält und da dunkler, damit es eben zum Schluss so geil aussieht.
Ja.
Und ich glaube, bei Link war halt wirklich eben nichts nachbearbeitet, oder?
So,
das wissen wir nicht, aber wahrscheinlich nicht, ne.
Nee, eben denke ich mir auch
nicht. Nee, aber Cartier-Bresson ist meilenweit weg von dem, was Link gemacht hat. Und Link steht eher so in Tradition oder andersrum. Jeff Wall ist eher in Tradition von Link als
Nerds.
Aber wie dem auch sei, nee, und das fand ich super. Also, dass er natürlich das schon irgendwie inszeniert hat, aber auf der anderen Seite, die Züge sind halt durchgefahren, ja. Also ich meine, das ist schon.
Es ist ihm sicherlich auch oft schief gegangen. Aber was ich interessant fand, ist zum Beispiel bei der Inszenierung, wie vielseitig er die gestaltet hat. Also vielleicht können wir auch auf ein paar einzelne Bilder mal eingehen.
Vielleicht noch eine Sache zum Equipment und das Ganze natürlich dann auch immer mit einer Großformatkamera, auch wenn es eine relativ, also unter den Großformatkameras noch ein kleineres Modell sozusagen war, also 4x5 Zoll war das negativ groß. Aber die Kameras sind auch super schwierig durch die Gegend zu schleppen. Also sprich, das kommt auch nochmal dazu, nicht nur das Equipment, sondern und zum Teil auch kilometerweise Kabel, was die da bewegt haben. Also unfassbar. Ne?
Ja.
Das fand ich bei allen Bildern spannend, dass er wirklich, also dass auch im Ausstellungstext gesagt wurde, man sieht hier das Kabel. Also dass teilweise die Menschen in den Bildern irgendwelche Lampen gehalten haben, damit da halt eine Lichtquelle war, was aber anscheinend okay war. Mein Gott, dann sieht man ein Kabel.
Ja, ist halt so, ja. Also er hat auch beispielsweise jetzt das Bild mit, das eigentlich wahrscheinlich eines der bekanntesten Bilder, nämlich in dem
Autokino?
Ja, Autokino, ich glaube Hotshot Eastbound, oder?
Ja.
Hotshot Eastbound, Jäger, West Virginia 1956.
Ja.
Da sieht man auch sozusagen, also am das, die Fläche des Autokinos und dann quasi, wo sozusagen den Hang hoch zur Eisenbahn geht, da sieht man dann auch quasi die Blitze. Also da hat er da, glaube ich, drei Blitze oder so, oder vier hat er da irgendwie stehen. Das sieht so scheinwerferähnlich aus.
Ja, ja, ja.
Aber ich fand gerade das Bild, weil wir haben ja gesagt, oder das war ja eigentlich seine Idee, ich dokumentiere die letzten Dampflokomotiven, und ich finde, er hat weitaus mehr gemacht als eine Dokumentation. Das war eine Inszenierung, und er hat teilweise Botschaften in diese Bilder drin. Also
absolut.
Gerade dieses Autokino.
Absolut.
Wie gesagt, man sieht halt quasi so rücklings auf eine Reihe von parkenden Autos, direkt im Vordergrund ein Pärchen. Dann eben rechts ist der Bahndamm, wo eben jetzt gerade dramatisch die Dampflokomotive rüberfährt, und man sieht die Leinwand, auf der gerade ein Flugzeug zu sehen ist. Und ich finde es einfach, weiß ich nicht, damals war es für mich, also so stelle ich es mir jedenfalls vor, Ende der 50er Jahre, hochtechnisiert, wir sind ein hochmodernes Land, wir haben Autos, Individualverkehr, Flugzeuge, wir sind mobil. Und heute gucke ich mir dieses Bild an und denke, 2 Tonnen CO2, verdammt. Also irgendwie, wie schnell sich der Blick auf Verkehrsmittel ändert auch. Das fand ich toll, aber ich finde, es ist ein unglaublich tolles Zeitdokument.
Also ich finde auch, die stärksten Bilder sind eigentlich mithin die, wo... Ja gut, das klingt jetzt so despektierlich, aber das ist überhaupt nicht, sondern wo sozusagen die Dampflokomotive in Anführungszeichen erstmal nur eine Nebenrolle spielt.
Ja, genau.
Wo das einfach so quasi am Wohnzimmer vorbeirauscht, und man sieht dann,
das Wohnzimmerfoto ist so irre.
Das ist so unfassbar gut.
Ja, also vielleicht soll man es mal beschreiben. Also es ist ein Wohnzimmer, eine Frau sitzt hier im Sessel, ihr Sohn ist auch mit drin. Der Hund, eine Katze, die liegen da alle rum.
Schrank mit schönen Porzellan.
Ja, ein Kamin, eine Pendeluhr über dem Kamin. Und im Wohnzimmerfenster sieht man gerade einfach die Räder von der Lok, die gerade... Aber wirklich
den unteren Teil. Wahrscheinlich ungefähr 8 Meter vom Wohnzimmerfenster.
Ja, genau. Aber einfach, es geht, also vor allem, worum es ihm auch geht, also es geht ihm nicht nur um die Eisenbahn, sondern auch das Leben mit der Eisenbahn.
Genau.
Also er dokumentiert auch wirklich diese... ländlichen Communities, die Orte, eben was auch, also auch der, eigentlich der soziologische Effekt der Eisenbahn.
Ja, die Eisenbahnmitarbeiter, ja. Ich glaube,
Eisenbahnmitarbeiter das in den Depots.
Genau, ich glaube, das war sozusagen die Eisenbahn und die Mitarbeiter drumherum war, glaube ich, zunächst die Zielgruppe, und dann haben wir es ausgebaut.
Genau, aber teilweise eben auch, wenn die Züge halten und dass der Junge, der die lokale Zeitung an den Lokführer verkauft, der gerade da am Signal angehalten hat.
Oder die Leute auf der Lok,
die Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Also,
weil es halt was Besonderes ist, dass der Zug da durchkommt.
Ja, genau. Und das eben, also auch ich finde, das fängt da ganz gut ein. Auch wenn es natürlich eine Inszenierung ist, aber auch eben dieses eine Bild, wo der, also was halt auch bekannt ist, also mit der, wo das so die Bahn oben aus so einer Art Bahndamm durchfährt, und vorne steht ein Mann mit einem Jungen, der neben eine Lampe hält, so im Vordergrund links unten, und aber das einfach auch dieses die das betrachten. Natürlich, wie gesagt, das Bild ist szeniert und ausgeleuchtet, aber ich bin mir sicher, dass der Vater im Sohn auch manchmal nachts sagt so, und heute darfst du aufbleiben, du warst brav, und wir gehen uns den Zug noch angucken, wenn der durchfährt.
Ja, und das.
Also ich glaube das wirklich.
Und ich glaube, dieses Motiv, das schlachtet er mehrfach aus quasi.
Ja.
Also Vater mit Sohn betrachtet sozusagen die Dampflok, und ja, und das funktioniert einfach, weil das einfach mit, es ist einfach packend irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das wird auch heute so funktionieren. Wenn heute sogar noch besser, wenn quasi... So, heute quasi eine Dampflok durchs Dorf fährt, dann irgendwie, und Vater mit Sohn gucken sich das an.
Ja, wo wir dann gleich schön auf Geschlechterrollen und Hautfarben überleiten können. Ja, natürlich, das muss ja irgendwann kommen. Also, sie ist schon sehr weiß. Die Ausstellung ist sehr weiß. Also, sind sehr wenige schwarze Gesichter zu sehen.
Ich habe mir tatsächlich notiert, das erste Bild, wo das Schwarze, bei der Betrachtung jetzt zuerst mal eine Schwarzfigur habe, das ist. Genau, J.O. Hayden with his grease gun, Bluefield, aber großartiges Wort, Lubritorium.
Ja. Und das ist quasi der vorletzte Raum.
Ja.
Wobei, ich muss glauben, das Schlimme ist ja eigentlich, dass das so war damals, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, ob auch die Leute, die Kohlen geschaufelt haben, ob das nicht eher ein Job für Schwarze war, aber auch da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, gleich das erste große Bild, was kommt, dieses wirklich wandfüllende, da glaube ich, dass da auch zwei schwarze Mechaniker drauf waren. Das kann aber auch in der Beleuchtung gelesen haben, dass ich es einfach nicht erkennen konnte. Aber da dachte ich...
S1 Switching Locomotive No. 201 and its Crew, 1958.
Ja. Also wie gesagt, sehr viel Weiße, also in allen Funktionen. Und dann Geschlechterrollen eben. Wir hatten schon die Frau im Wohnzimmer. Dann gab es auch, also er hat eben nicht nur Leute an den Loks fotografiert, sondern auch an den Watertanks, in den Warteräumen, gerne immer schön mit so einem Ofen in der Mitte. Und was ich halt toll fand, diese Stationsleute. Also der eine Typ, der so Weichen stellt, also an so riesigen Hebeln rumschaltet, das war halt an einer Station ein Herr. Und dann gab es eine Dame an der Station, die gerade quiltet. Natürlich auch wieder gewisse Geschlechterstereotype.
Genau, aber ich glaube halt, das hat jetzt nicht
aber
es war sozusagen so inszeniert, sondern ich glaube, war halt die Gesellschaft.
Nee. Aber der Punkt, genau. Also ich fand das jetzt auch nicht so, oh, das ist doch doof, die Frau mit der Decke. Also ich glaube auch, dass das so war. Aber der Punkt ist, die ganzen Mechaniker waren Kerle und wir sind jetzt 1955, 56. Vor 10 Jahren waren das Frauen, weil die ganzen Kerle gerade im Krieg waren. Und das ist der Punkt, der mir halt da wieder aufgefallen ist. Rosie the Riveteer.
Ja.
Ja, aber klar, gut. Also ich wollte mich jetzt da nicht drüber aufdauern zu sagen, das sind scheiß Fotos, weil nur Männer zu sehen sind. Das ist es nicht. Es ist mir nur einfach aufgefallen. Was die Bilder nicht schlecht macht. Die Bilder waren alle toll. Und genau, was du vorhin meintest, das würde auch heute noch funktionieren mit Vater-Sohn. Ich hatte direkt vor mir, ich glaube, das war Vater und Sohn. Also ein älterer Herr und eben ein Herr in unserem Alter.
Da war ich doch, ja klar, da war ich
nicht.
Ich war, genau, klar.
Die waren immer noch da, als du gekommen bist. Ich habe sie irgendwann aus den Augen verloren. Und er erzählte seinem Sohn dann immer noch, ja, damals im Deutschen Reich und das war der Typ und die Maschine und
Also
ich konnte irgendwann nicht mehr zuhören,
die weil waren,
ich stehen geblieben bin. Aber der wusste irgendwie alles.
Genau, du hast ja die Ausstellung vor, so kurz vor mir angeschaut mit, genau, und wir haben uns dann kurz gesehen und, und die waren dann am Anfang, waren die noch da und ich dachte, die sind noch Vater und Sohn.
Ja, genau. Ja. Aber was auch, also diese Faszination für Lokomotiven, ich muss gestehen, ich glaube, ich hatte abgestimmt für die Ausstellung von wegen Fotos über Züge, okay, machen wir mal. Aber ich bin da rausgegangen mit dem, ich verstehe zum ersten Mal die ganzen Modelleisenbahn-Enthusiasten. Ich wollte echt nur noch mit Zügen rumspielen.
Also ich muss ja gestehen, ich war auch mal auf so einer historischen Eisenbahnfahrt, also richtig mit Dampflokomotive. Mhm. Und zwar, also wer das machen mag, macht das, ist super, super gut. Es war in der Pfalz und zwar das Kuckucksbähnel Neustadt an der Weinstraße.
Ha, passend zu unserem Podcast.
Ich wollte auch gerade sagen, wir müssen mal wieder Wein trinken.
So sieht's aus. Und das ist eben auch mit einer historischen Dampflok, in dem Fall halt eine deutsche, aber und da das ist ein unfassbare, auch soziologisch interessantes Ding, weil die Bahn hält dann irgendwann auf freier Strecke und die Fotografen bringen sich in Position. Also man muss dann auch wirklich, es gibt dann da so ungeschriebene Gesetze, man muss sich dann in so einer Fotolinie aufbauen, dass keiner dem anderen im Bild rumsteht und wehe dessen, einer missachtet es. Jedenfalls, der Knüller ist dann, es kommt dann zu so einer sogenannten Scheinanfahrt. Das heißt, die Bahn oder die Dampflokomotive setzt dann zurück und fährt dann sozusagen, also zum Schein quasi, fährt sie in voller Fahrt quasi an, sodass es richtig schön qualmt und stinkt. Und dass dann jeder quasi mit Videokamera und Foto dann sein Bild machen kann.
Geil.
Und sozusagen, dass da Bahnmitarbeiter rumstehen, das ist noch zulässig, aber irgendwie wehe, es steht ein Fotograf im Bild rum, der wird quasi erschlagen. Und das ist sensationell. Ich fand, ich habe das total abgefeiert.
Ja. Eben, also hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, also es fühlt sich eben wie so eine total vergangene Welt an, auch mit diesem Soziologen. Also bevor wir jetzt zum dritten Wein kommen, vielleicht noch eine Bemerkung. Also ein Bild ist mir halt wirklich geblieben, wo die Gleise durch die Hauptstraße des Ortes gehen.
Das war auch so.
Das ist also wieder völlig irrwitzig. Aber
Geisterstadt Stanley war das, glaube ich, 1957.
Nee, das war, wo man die Main Street runter geschaut hat.
Wo auch, glaube ich, relativ komplex zum Ausleuchten.
Genau, hier stand nur Main Line und Main Street North, West Virginia. Und der Zug fährt, also du siehst halt die Ladenfront und die Gleise laufen durch.
Das
andere ist auch toll. Der Zug ist wirklich die Haupt... einfach. Aber das hat dem Geschäftstätiger an dem Tag nichts ausgemacht, weil die Züge kamen ja nicht so oft. Und es war halt egal, wenn der eine Zug kam, hast du halt 5 Minuten gewartet, bis du irgendwie zum Herrenausstatter gegangen bist.
Ich glaube, da stand auch im Wandtext so, man musste dann halt kurz warten, bevor man in den Laden rein
konnte. Ja, genau.
Weil er eben wirklich 2 Meter vor der Ladentür vorbeifährt. Ja, stimmt, also, stimmt, das Bild war toll. Stimmt, das haben sie nachher auch in dem Filmraum erklärt, wo da welche Kamera
steht. Ja, ja,
genau. Dass eben auch die Gebäude von innen noch...
Da war sogar ein Blitz in dem genau, Raum drin.
Genau. Ja.
Wein 3.
Ja.
Absolut, Wein 3.
Nee, muss. Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Oh, der ist auch fruchtig.
Ja. Jo, der ist auch fruchtig. Weniger fruchtig, meine ich, als Wein 2.
Und weniger Gummibärchen? Gar kein Gummibärchen? Bisschen Gummibärchen?
Vielleicht hier eine Beerenfrucht auch. Also halt eine weiße Beere für irgendwas. Vielleicht weiße Johannisbeere.
Der ist aber sehr elegant. Da ist der zweite fast ordinär süß dagegen.
Auf der anderen Seite, ich finde... Ich fand aber irgendwie 2 hat mir irgendwie imponiert, weil er so verrückt war.
Ja.
Und 3 ist jetzt halt...
Yes,
so seriös halt.
Ja,
ja. So möblierter alter Herr.
Oh. Nein, aber... Ich hätte jetzt mehr an die mondäne Dame am Elbufer gedacht, aber okay. Oder im Weinberg, wo immer. Stimmt, der 2 ist jetzt aber echt... Der hat wirklich mehr so...
Ja, der ist so... Hier, Blur Song 2. So...
Ich finde, die sind alle 3 super, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde die auch ziemlich gut, alle 3.
Also jeder mit einem ganz, also aber wirklich distinkten Charakter. Also ich wusste auch nicht, bei der Traube Silvaner, mit der hatte ich mich drüber hinaus, dass ich immer die nur mit Franken assoziiert hat, auch überhaupt nicht beschäftigt.
Mhm, eben.
Aber jetzt, also ich, weil wir hatten sie auch schon irgendwo bei Themen, wo sich die Weine dann irgendwie geglichen haben, weil es anscheinend innerhalb dieser Art nicht so, aber die sind alle
hat was.
Also sehr deutlich unterschiedlich. Also ich weiß es auch gar nicht, wie ich das nachher einordnen soll, wenn ich ehrlich bin.
Die kann man auch schwer vergleichen.
Also ich glaube, die kann man wirklich auch schwer vergleichen, denke ich. Also,
ja, das ist lustig, ja, weil es die gleiche Rebsorte ist.
Ja.
Dann sollten wir sie eigentlich vergleichen können. Nee, aber sie gefallen mir alle eigentlich ziemlich gut.
Nice.
Ja.
Was ich noch dringend zu der Ausstellung sagen wollte. Die Platten. Es gab Platten mit Tönen und Aufnahmen, Tonaufnahmen der Fading Giants. Und an der Soundstation dachte ich auch mit dem, really, ich soll mir jetzt echt Dampflokomotive anhören? Ja gut, dann setze ich den Kopfhörer mal auf. Und dann stand ich da 20 Minuten und wollte den Kopfhörer nicht mehr absetzen.
Das Lustige ist, ich hatte mal einen Kumpel, der, glaube ich, elektronische Musik veröffentlicht hat und der sozusagen bei einem Label oder mit einem Label in Kontakt war, wo einer von den Fuzzis, die da unterwegs waren, der hat auch eine Schallplatte mit solchen Aufnahmen rausgebracht. Also war vor.
Eine? Owen Snink hat 5 rausgebracht.
Das waren halt Anfänger, das war eine schwäbische Provinz. Was willst du?
Also ich fand es halt einfach spannend, was er aufgezeichnet hat. Eben einmal eben die Beschleunigung, wie ist die Fake-Anfahrt da?
Scheinanfahrt,
genau. Mhm. Also das fand ich zum Beispiel wirklich toll. Also da habe ich wirklich gedacht. Also es hört sich jetzt so albern an, du hörst halt wirklich die verdammten Kolben, du hörst einfach eine Maschine, die arbeitet.
Ja.
Und ich stand da mit dem, wie hört sich eigentlich ein moderner ICE an? Wie hören sich unsere Züge an? Ich konnte das Geräusch echt nicht mehr im Kopf aufrufen, weil ich nie darauf achte natürlich. Aber das, keine Ahnung. Und es hat sich einfach so echt angehört, das war ja auch echt. Also ich hatte die ganze Zeit natürlich irgendwie Titanic im Kopf, wo ich halt wirklich einfach weiß, da waren Kolben zu sehen und da habe ich ein Geräusch gehört. Aber das hat sich einfach...
Also ich sagen,
ich hatte wirklich so einen totalen industrielle Revolution, das Ende einer Ära und ich höre es nochmal.
Wow. Wobei, da muss ich sagen, der TGV in Stuttgart, der hält da relativ lang. Der hat, glaube ich, so 15 Minuten Aufenthalt. Mhm. In der Pause hört sich der auch ganz nett an.
Also ich fahre jetzt nächste Woche mit dem ICE. Ich werde da am Bahnhof stehen und gucken, wie sich das Ding anhört.
Ja. Nee, also das ist wirklich auch... und wobei er auch da teilweise irgendwelche... Also bewusst, also es gibt Aufnahmen aus dem Kabuff in der Lokomotive, wo man dann teilweise so einen Kommentar, ich weiß nicht, ob es er ist oder ob es der Lokführer ist, der gerade kommentiert, wo sie gerade sind und was gerade ist und worauf sie gerade zufahren. Und dann gibt es aber auch solche Sachen, wo sie neben der Kirche aufnehmen, weil ihnen ging es darum, wie hört sich der Zug an, wenn er eben diese Orte einfährt. Und er hat die Organistin überzeugt, sie sollen einfach eine halbe Stunde spielen, weil sie nicht genau wusste, wie das... Die hat einfach eine halbe Stunde irgendwie Kirchen, teilweise Weihnachtslieder gespielt, in der Kirche, also auf den... Oder die Glocken halt auch manuell betrieben und das das Glockenklingeln, sodass bis er seine Aufnahme hatte, wie der Zug aus der Ferne, also aber wirklich aus mehreren Kilometern, wo man ihn schon wirklich kommen hört.
Ja.
Ja. Und also jetzt kommt das Ereignis und das dann eben mit den Kirchenglocken, die halt Lieder, die Melodien spielen, halt im Einklang. Aber also es war ja bei so, also wenn ich es richtig verstanden habe, wurde auch für dieses Projekt nicht von der Eisenbahn bezahlt, sondern es war sein. Sie haben ihn ich unterstützt,
glaube, ja,
von
oben. Sein Privatprojekt,
genau. Ja, es war ein wirkliches Privatprojekt. Und das wirklich, er hat wirklich alles daran dokumentieren wollen. Die Eisenbahn, was ist der Einfluss auf den Ort, auf die Leute? Wie hört sich das an? Also ihm war klar, diese Ära endet und er hat die wirklich quasi in allen Aspekten also festgehalten.
Und da muss ich auch sagen, ich fand es toll, aber auch gleichzeitig furchtbar anstrengend, die Ausstellungs- oder die Texte neben den Bildern fand ich großartig, aber zum Teil, also das waren ja wie Kurzgeschichten,
ja.
Wie, also er beschreibt da ja die Randumstände, was er benutzt hat, was so für Schwierigkeiten gab, also das ist für ich glaube, es sind irgendwie 120 Bilder, die zu sehen sind.
Ich habe sie ehrlich gesagt irgendwann nicht mehr
gesehen. Aber das ist nicht bei jedem Bild.
Nee, aber trotzdem, also ich fand das echt irre, also ich war danach richtig ausgelaugt, weil es so weil so viele Geschichten und so viel,
was man
mitnehmen kann.
So sehr, sehr aufschlussreich war.
Ja, absolut.
Also dann bei einem Bild beschreibt er, da haben wir dann drauf gewartet und da hatte irgendwie eine Verspätung und dann haben wir halt zufälligerweise das gesehen. Und irgendwie ein Jahr später hatten sie mir den Schlüssel für die Telefonkästen an der Bahn gegeben, sodass ich die Leute, also weil sie mir so vertraut haben, dass ich damit keinen Scheiß mache. Aber der hat ja teilweise dann, bei einem Bild hat er erzählt, dann haben wir die Lok und dann auch die Lok gemacht und dann habe ich den Dispatcher angerufen und er hat dann den zweiten Zug eine halbe Stunde zurückgehalten, genau. Damit wir unsere Blitzakkus wieder aufladen konnten. Also dass das wirklich auch ganz enge Mitarbeiter. Wenn du überlegst, wie heute bei uns im Schienennetz, wie das alles getaktet und kontrolliert ist, der Gedanke, dass jemand da anruft und so und der Dispatcher, das Bestellte im Bahnhof vorher sagt, ja, kein Problem, der Lokführer raucht jetzt noch zwei und geht jetzt noch irgendwie einen Kaffee trinken.
Nur dabei erklären, woher die Bahn die vielen Verspätungen herkriegt.
Ja, darauf können sich heute nicht mehr.
Lauter Trainspotter.
Wir werden das erst in 50 Jahren erfahren, was damals lief, 2019.
Der 386 Fuhlsbüttel auf der Strecke nach Frankfurt an der Oder.
Ja. So sieht's aus.
Das wird super.
Ja. Das wird großartig.
Ja, aber
wir werden es lieben. Wir waren dabei.
Aber das
saßen drin. Stimmt, wir schieben uns halt in unseren Rollstühlen in 50 Jahren durch Aschheim. Ach, damals der gute alte IC3.
Aber auch also die unterschiedliche Ästhetik von den Loks, also die er festgehalten hat, also die teilweise, also diese Streamline,
das
dieses aerodynamische und
also bei Dampflok musste ich eben an irgendwie sowas wie hier den Weihnachtszug am Ostbahnhof, also irgendwie so ein schwarzes Ungetüm denken und dann kommt da plötzlich so ein Streamline-Ding durch, was aussieht wie eine fahrende Eisdiele.
Ja.
Super. Also 15 Jahre Ästhetik halt, aber toll. Ach. Dammit, Eisenbahn, was denn noch? Ich hasse unseren Podcast. Immer ist irgendwas dabei, wo man denkt, war mir vorher völlig egal und jetzt muss ich mehr drüber wissen.
Ja, und also ein Bild, wo ich halt die Beschreibung auch wirklich aufschlussreich fand, war dieses Bild mit diesem kleinen Wasserfall davor,
wo er
fotografiert hat und wo er im Prinzip gesagt, ja, das war sein schwierigstes Setup, er hat 6 Tage gebraucht, weil sie quasi ein Seil. Also es gab keine Brücke über dieses kleine Gewässer irgendwo in der Nähe und sie haben quasi ein Seil gespannt über den Fluss, mit dem sie dann quasi, also so mit dieses Equipment, also die Blitze und Zeug und Kabel alles rübergetragen haben, Stück für Stück, um das dann vor den Gleisen aufzubauen und dann, dass sie 6 Tage gebraucht haben, um das Ganze aufzubauen. Unglaublich.
Das ist irre.
Also das meine ich halt, also das war deswegen, also unglaublich irrwitzig, aber halt, also im Endeffekt auch lohnend, weil, also das der hat wirklich, also mir war der Name vorher überhaupt kein Begriff, aber jetzt, wo ich das gesehen habe, der hat wirklich also was geschaffen, was auf eine gewisse Weise, ich sag's mal, ich ohne mich jetzt mit dem Sujet oder der ich würde sagen, das ist einzigartig. Also ich denke, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster.
Würde ich jetzt auch behaupten.
Dieses Projekt.
Es gibt noch 13 Farbaufnahmen Es gibt noch 13 Farbaufnahmen, die sozusagen in der Mitte in der Mitte sozusagen sind. Und da muss ich sagen, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das dann nochmal was ganz anderes ist. Mhm. Also die anderen Sachen sind alle in Schwarz-Weiß. Und da muss ich sagen, fand ich, die Farbaufnahmen haben für mich am besten funktioniert, wenn es in die Nacht ging. Mhm. Weil das dann stärker eigentlich in seinem, da war er stärker in seiner Homezone irgendwie drin. Also so in dem Metier, wie er halt arbeitet, so nachts werden einfach die Kontraste härter, da konnte er mit Blitz arbeiten und auch die Farben sind reduziert und satter irgendwie.
Ja, die Tagbilder waren fast, also ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht banal sagen, aber im Vergleich zu den Nachtbildern fielen die schon ab, ja.
Waren so dreamy halt irgendwie, ja. und so.
Es war eher dokumentarisch, wenn ja, das andere war wirklich, aber das ist ja genau das... Das ist ja genau das, was er eigentlich auch sagt in diesem Satz. So nachts konnte ich das kontrollieren. Also nachts konnte er wirklich seine eigene Ästhetik einfach auch aufbauen.
Ja.
Und unter Tag eben, die Sonne war immer irgendwie falsch. Und dann hat das eben so dokumentiert. Also spannend fand ich auch dieses eine Foto mit den Kühen, mit der Kuhherde, die vorne weggetrieben wird. Chaos, the Pocahontas Number 3. Also nachts, wo man eben das so ausgeleuchtet ist. Und dann gab es irgendwo, ich glaube, in dem Skizzenbereich gab es ein Foto, wie das untertags ausgesehen hat. Oder war es vielleicht im Film? Und ich stand da so dran, so, wow. Aus diesem quasi, diesem Holzzaun und Verschlag und dem Weg, also quasi untertags sich das anzugucken und dann die Vision zu haben, dass nachts dieses Foto rauskommt, das hätte ich, also das, den Sprung hätte ich nicht geschafft.
Wobei,
ja, okay, vielleicht, also mit den
Wobei man muss dazu sagen, also die hatten ja damals quasi keine, also die hat, heutzutage würde man, wenn man das analog machen will, würde man mal mit einem Polaroid irgendwie gucken, wie sozusagen die Belichtung funktioniert.
Ja.
Das hatten die damals nicht. Damals gab es kein Polaroid. Was sie gemacht haben, ist, die haben das quasi so im Truck quasi, haben die das... mal so eine Testaufnahme gemacht, den schnell entwickelt und dann mal geschaut.
Ja. Wobei er auch irgendwo zitiert ist und sagt, ja, okay, er hatte damals keine Polaroid, aber er hat auch gesagt, er wüsste gar nicht, ob Polaroid in dem, was er machen wollte, ihm viel geholfen hätte.
Nee, wahrscheinlich nicht, ja. Weil...
Also er spekuliert auch selber mal drüber, so retrospektiv, und sagt, dass wahrscheinlich jetzt ihm bei dem, was er wollte, nicht geholfen.
Nee, hätte er auch nicht, weil sozusagen der Kontrastumfang von einer Schwarz-Weiß-Foto ist höher als von einem Polaroid. Das heißt, es kann sein, dass in einem Polaroid die dunklen Sachen absaufen, einfach nicht mehr zu sehen sind und bei einer Schwarz-Weiß-Fotografie vielleicht noch. Ja, ja, aber unfassbar. Also ich fand die Farbaufnahmen waren anders. Mhm. Fand ich auch toll eigentlich. Aber halt anders irgendwie. Ja.
Sie hatten nicht dieses, also sie hatten eben dieses Irrwitzige. Sie hatten nicht dieses, also.
Dieses Irreale.
Das ist Irreale, dieses, also, ich weiß es gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das heißt, so, das ein gutes Beispiel ist das, also was auch im Aufstellungsflyer und auch das einzige Bild, was auf der Website ist, dieses Farbbild mit dem Old Maud bowing to the, ich weiß nicht mehr, wie die Lokomotive heißt, also einfach das Pferd. Was weiß, das weiße Lastpferd, was jetzt zufällig am Bahnhof steht.
Old Maud. Bows to the Virginia Creeper.
Ja. Genau, und das gibt's eben, wenn man...
Greencove, Virginia, man, Oktober 1956.
Wenn man jetzt so den Weg links durch die Ausstellung folgt, sieht man das erste als Schwarz-Weiß und hinten im Farbraum nochmal als Farbfoto. Und ich finde, als Schwarz-Weiß, selbst obwohl es ein Tagbild, hat es doch mal eben, wie du sagst, einen ganz anderen Kontrast, eine ganz andere Schärfe und Wirkung. Also das Farbbild wirkt dokumentarisch, aber ich glaube, dass das Schwarz-Preis bringt wirklich auch das Motiv, so wie es beschreibt, mehr in den Fokus. Also das, was er einfängt, also dieses sozusagen, ich finde das, und da das war eben auch eine von den Aufnahmen, wo ich dachte so, hä, hat er die nachkoloriert, was soll denn das? Und dann stand irgendwo im Text so, dass er die einfach gleichzeitig ausgelöst hat. Also die Kameras, die übereinander oder nebeneinander standen und dann einfach...
Ich finde es lustig, dass wir ausgerechnet dieses Farbfoto auf dem Flyer und es als Ausstellungsmotiv nutzen, weil eigentlich ist es auch irreführend. Es ist fast so wie jetzt bei Frau Nengudi, weil eigentlich, Entschuldigung, sind halt weitaus weniger Farbaufnahmen zu sehen, und ich finde das Spannende an der Ausstellung sind dann eben auch die Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so, wenn du da eine schwarz-weiße Dampflok drauf packen würdest, würde es wahrscheinlich allen Zuschauern gehen, so wie es mir gegangen ist, von wegen Fotos von der Eisenbahn, echt jetzt. Und hier hast du wenigstens noch dieses Rural America in the 50s.
Ja, aber das habe ich auch erst so gedacht, so, dass das so dokumentarisch eher ist.
Genau.
Aber also das, wie gesagt, also dieser, also mich hat, also der Umfang, der Ansatz, die technische Umsetzung dieses Projekts hat mich komplett umgehauen. Wirklich, das war, ich war völlig baff. Also deswegen dachte ich mir so, irrwitzig. Und wie kommt man drauf? Also wie kommt man denn da drauf mit dem Lastwagen? Und ich weiß ja auch nicht immer, wo sie die Glühbirnen bekommen haben. Haben die sich da irgendwo hinliefern lassen können? Mussten die jetzt irgendwo in Virginia oder kamen die dann, mussten die irgendwie nach Baltimore fahren?
Ich musste irgendwann an Klaus Kinski denken, der ein Boot über einen Berg schleift.
Das war Werner Herzog, aber... Er ist schon so, es hat schon so was... Aber
manisches.
Ja, es hat was Manisches, aber ich finde das Lustige, ich finde es gar nicht fernliegend. Ich finde irgendwie, wenn du die Idee mal hast, ist es total naheliegend, das alles so zu machen.
Nur das so zu machen,
ist das irre.
Ja.
Also jeder von uns hat irgendwie
meine Idee. Ist schon klar, wenn das erste Foto mal funktioniert hat, ja, wenn du dann denkst, du hast dieses ausgedacht und du hast jetzt irgendwie deine drei großen Blitzlampen aufgebaut und es funktioniert wirklich und dann denkst du, Score. Und dann, aber klar, dann bist du wirklich über diesen...
Das machen wir jetzt noch.
Dann bist du noch dann bist jetzt, dabei, ja.
Und dann eben, ich höre nicht auf, bis die letzte Dampflok quasi...
Das ist ein bisschen wie bei Golf von Robin Williams, weil er diesen Witz erzählt, so, and you do this one time. No, 18 fucking times!
Ja.
Also da muss ich halt auch dran denken. Aber das mag an dem Simpsons-Clip gelegen haben, weil, wie gesagt, in dem Filmraum zum Schluss kommt eben, dass auch die Simpsons, dieses wunderbare Foto, mit dem wir, glaube ich, angefangen haben, mit dem Autokino, dass das auch in einer Szene von den Simpsons drin war, was mir schon wieder einen großen Respekt für die Simpsons abgenötigt hat.
Ja, ich hatte mir, glaube ich, sogar notiert, das ist... die Folge in Staffel 9, Folge 16.
Gleich nochmal gucken.
Ja. Aber das...
Das hört sich alles schon so fazitmäßig
an.
Ich glaube, es kommt auch raus, das muss man sich auch tatsächlich wirklich anschauen. Also, es ist so, man darf eine Ausstellung, man darf die Originalabzüge nicht fotografieren. Ich glaube, es ist einfach von Nachlass nicht so vorgesehen. Aber, deswegen, erstens, Kunstfolie kostet nichts, ist täglich offen. Einfach reingehen, anschauen. Wirklich gut, wir haben jetzt natürlich durch unsere Erklärung, durch unsere Erläuterung, also haben wir jetzt natürlich vielleicht ein bisschen die Überraschung weggenommen, aber glaubt mir, das ist mit eigenen Augen, ist es einfach echt eine andere Wirkung und auch die Bilder. Man kann das im Internet sich vielleicht ein bisschen angucken. Was ich noch einen ganz spannenden Aspekt finde, also es gibt ein Museum, auch in Roanoke, Virginia, das Owen Snink Museum, und das ist tatsächlich, hat einen Bezug, und zwar zu ein oder zwei von den Fotos, und zwar diese Roanoke Railway Station, die im ersten Raum, da gibt es ein Foto von dem Ansager, Station Agent, der das durchsagt, und die ist quasi jetzt der Ausstellungsort für seine Fotos.
Ach, cool.
Ja.
Hatte ich
gerade
mitgekriegt.
Nee, es war jetzt auch nicht aus der Ausstellung. Ich habe das einfach mal gegoogelt, weil ich dann wissen wollte, ein bisschen mehr und über diesen Nachlass und dieses Museum. Und dann kommt eben raus, dass es eben in diesem ehemaligen Railway Depot Station und so weiter in Roanoke. Also was sehr angemessen ist für seine Arbeit.
Dazu auch, es gibt ein Begleitprogramm auch. Also einmal sozusagen... aus der Eisenbahn-Ecke kommend und einmal aus der Fotografie-Ecke. Nämlich sozusagen, es gibt eine Expertenführung mit Hagen von Ortloff aus der SWR-Sendung Eisenbahnromantik. Genau, und zwar 17. Dezember um 12.30 Uhr und um 17.30 Uhr und am 8. Januar 2020 auch 12.30 Uhr und 17.30 Uhr und für die Fotografen unter euch 20. Dezember 12 Uhr und 18 Uhr und 19. Januar 2020 12 Uhr und 18 Uhr. Ja, könnte sich lohnen, würde ich sagen.
Wie lange läuft die Ausstellung noch?
Die Ausstellung geht noch bis zum 26. Januar 2020.
Ja. Also ich habe jetzt mein Fazit ja quasi schon abgedrückt.
Ja, ja.
Also ihr.
Ja, also überragend. Anschauen. am besten kauft euch eine Großformatkamera, fotografiert irgendwas,
ja,
beeindruckt uns. Ja, loslegen, Hammer, also echt gut.
Eben, oder Felix, weil du ja gerade meintest, wir haben die Überraschung ein bisschen verdorben, glaube ich nicht. Also ich glaube, du kannst die Bilder so dumm angucken wie ich, die sich halt eben erst beim Bild 50 fragen, wieso sehe ich eigentlich nachts irgendwas? Aber ich finde es halt auch spannend, da analytisch ranzugehen und zu sagen, hey, wo könnte denn hier der Blitz gestanden haben? Also auch von mir natürlich fetter Daumen hoch. Okay.
So, die Weine.
Ich kann die Weine nicht ranken, ehrlich
gesagt. Nee, also ich möchte die auch nicht. Die sind zu unterschiedlich und ich mag sie alle irgendwie.
Echt jetzt?
Ja, ja, also
ich kann es ranken.
Aber okay, ja, dann mach doch
mal.
Also es ist echt schwierig.
Ja.
Also, ich gebe zu. Also,
wir müssen irgendwann auch mal fertig
machen. Ja. Also, okay, dann hau ich's raus. 1, 2, 3, so. Weil sozusagen, okay, der Orange war halt unfair, ja, weil es halt Orange und
ja,
irgendwie so. Und der Zweier, der wäre für sich eigentlich auch schon ein Sieger, weil der ist irgendwie, ja, ist halt irgendwie so ein Song 2 Wein, deshalb auch Wein 2 wahrscheinlich.
Ah,
so, und Wein 3, muss ich sagen, den finde ich auch gut, der wäre für sich isoliert sicher auch nicht schlecht, aber der fällt dann doch gegen 1, 2. Aber
nee, finde ich nicht. Wie gesagt, ich finde den super elegant. Er mag ein bisschen konservativ überkommen, ist halt die Eisente von der Elbe, hat das Perlenkettchen, aber eben, und der Zweier hat den Konfetti. Ich finde die alle geil, wirklich. Ich würde alle drei sofort eine Kiste von kaufen.
Gut, wer hat so ein sensationelles Thema ausgesucht?
Ja! Ja. Sauer!
Ja.
Nee, aber klar, der Orange Wine ist
natürlich, ja, gut, irgendwo
der spannendste, klar.
Ja, aber
deswegen, den würde ich auch auf 1 setzen, aber ich finde die anderen beiden
näher. Ja, sei es drum, also die sind alle toll.
Ja, aber selbst der elegante Konservative, der bleibt auch jetzt extrem lang am Gaumen. Ja. Also es ist ja nichts, was irgendwie... Eleganz bedeutet ja nicht, dass er irgendwie sich nicht Körper oder sonst was hat. Also,
ich finde beide top.
Ja, also ich finde... Also ja, aber deswegen sage ich, ich tue mich... Also die machen alle Spaß, alle auf eine unterschiedliche Weise. Und ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen... Also klar, vielleicht, wenn ich mir denke, so... Ich hier mit meinem analytischen Kopf... Also ich wahrscheinlich am Natural den meisten Spaß hätte.
Ja.
Aber ich glaube halt nicht, also isoliert betrachtet, glaube ich nicht, dass ich bei allen signifikant irgendwie anders viel Spaß hätte. Deswegen will ich da gar nicht so ranken.
Das heißt, drum müssen wir nicht.
Ja.
Lösen wir es auf.
Gut.
Ja.
Gut.
Mach
mal wieder
Krach. Also dann fangen wir mit Wein 1 an, ja, und gehen das so durch. Also Wein 1.
Erstmal Krach machen und Papier bei mir holen.
So, Wein 1. So, Wein 1 ist von Katharina Wechsler.
Nein.
Doch.
Von meinem Lieblingswein.
Ja, aber hallo.
Ich kannte den nicht, Alter. Das ist jetzt eine böse Falle.
Ja.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, Flo.
Nee.
Alter.
Das ist
Tiefschlag.
Wisst ihr, da habe ich einmal vom Ergebnis her gedacht.
Ja.
Das war einfach einmal von vorne bis hinten durchgeplottet.
Ja.
Ja, aber anscheinend kann die Frau keine schlechten Weine machen.
Nee, kann sie nicht. Also Katharina Wechsler heißt passenderweise auch Fehlfarbe der Wein.
Nein.
Doch.
Wie konnte mir der entgehen? Ich fasse es gerade nicht.
Tja, ja. Ed Green Bottles.
Oh.
Von 2018, Petnat, Silvana, sensationell, kaufen.
Ja. Kaufen wie viel?
Irgendwas, Moment. Macht immer weiter.
Ja, danke.
Okay, bei mir war Wein 2 von meiner zweitliebsten Winzerin, nämlich Kerstin Laufer. Von der hatten wir auch schon mal bei irgendeiner Folge einen.
Kerner, oder?
Genau, beim Kerner, glaube ich, war das. Genau, da habe ich sogar damit gewonnen. Das hier ist jetzt der Silvana Trocken aus der Classic Edition 2018 bei Wir Winzer gekauft für 7,90 Euro.
Ja, also ich habe tatsächlich auch... Ich habe auch das Weingut aus der Kerner-Folge genommen, weil ich ehrlich gesagt damals... diesen Wein, um die Kiste voll zu machen, und mitbestellt hatte, den Silvana. Und als Flo das Thema angekündigt hat, habe ich gesagt, ja gut, ich habe Silvana rumstehen, Weingut, das ich eigentlich nicht schlecht fand. Also auch von Geiger und Söhne, Silvana Mundart, der ist aus Franken, Kabinett Trocken 2018, vom Tüngersheimer Scharlachberg, 13% im Boxbeutel.
Wie viel?
77 bei wirwinzer.de.
Ja.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, direkt vom Weingut, aber da weiß ich immer im Versand nicht, glaube ich auch für 7 Euro oder also sowas.
Genau, meiner Ed Green Bottles 16,50.
Jeden Cent wert.
Kann man machen, würde ich sagen. Also der
sehr schön.
Hammer. Gut.
Hervorragend. Ich bin sehr zufrieden.
Dann würde ich sagen, ja, geht in Ausstellungen, trinkt Wein vielleicht.
Ja,
genau. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.